Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören.
Yes, auch von mir. Hi, schön euch zu sehen. Richtig cool, in so viele freundliche Gesichter hier zu blicken. Liebe Grüße von uns aus Wuppertal. Wir feiern euch hier sehr in Krefeld. Richtig cool. Die Credo-Kirche ist auf jeden Fall eure Fangroup. Und ihr habt Hammer-Pastoren. Mona und Totti ist der Hammer, was ihr macht. Ein tolles Team. Und ich weiß gar nicht, ob ihr sie so richtig zu schätzen wisst. Ich hoffe das sehr, weil wir sie sehr feiern. Und ihr dürft ihnen auch einfach mal einen Applaus geben für das, was sie hier machen. Richtig cool. Und ich feuer euch richtig an. Und deswegen ist es umso cooler, heute endlich hier zu sein. Hat ein bisschen gedauert und dann war ich auch noch die Woche voll krank und dachte so, nein, jetzt warten wir ungefähr 4 Monate oder so, keine Ahnung, dass ich endlich mal hier hinkommen kann. Und dann kommt das und wie gut, dass Mona auch noch Ahnung von Medikamenten hat, oder? Und dann gab es die Mona-Tüte bei mir die ganze Woche. Das war so eine große Apothekentüte mit allem, um mich wieder aufzupäppeln, dass ich heute hier stehen kann. Hier stehe ich. Dank Mona und Jesus. Genau, richtig cool. Und es ist richtig schön, hier zu sein und mit euch heute über das N eurer Predigtreihe zu sprechen. Segne. Und weil ich ja gar keine Ahnung habe, wer von euch immer hier ist, wer heute das erste Mal da ist, ob ihr überhaupt eine Ahnung habt, was wir gerade machen oder nicht. Wer hat denn die Predigtreihe bisher schon gehört, so größtenteils? Cool. Wer hat gar keine Ahnung, was für eine Predigtreihe das gerade ist? Ist gar nicht schlimm? Cool. Okay, dann weiß ich nämlich, alles klar. Ich bin ja heute auch das erste Mal in der Predigtreihe, von daher sitzen wir im gleichen Boot. Richtig schön, mit euch hier reinzustarten. Genau, die Predigtreihe geht um ein Buch, das heißt Segne. Und das ist einfach geschrieben, weil der Herzschlag von Gemeinde, von Kirche, von Jesus nachfolgen ist, erstens Jesus ähnlicher zu werden, aber dann auch ein Segen zu sein für diese Welt. Und das war eigentlich das, und das finde ich revolutionär, was Gott von Anfang an so auf dem Herzen lag. Und für mich ist das immer so, deswegen sage ich auch revolutionär, für mich ist das so eine Revolution, weil wir so oft Konstrukte kennen von Macht, dass ein Gott angebetet werden will und das geht durch Unterdrückung und Kleinmachen derjenigen, die ihn anbeten. Aber unser Gott, und das ist für mich immer so in meinem Herzen, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, für mich ist das irgendwie der größte Gottesbeweis in sich schon, dass unser Gott irgendwie von Anfang an in der Bibel einfach immer wieder den Weg sucht, uns für sich zu gewinnen. So, es ist nie diese Verachtung und Ablehnung, sondern immer sein Kampf, in Kontakt mit dir und mir sein zu können, von Anfang an. Und dann kommt quasi die Krönung, und das ist, glaube ich, schon an sich revolutionär, dass der heilige Gott, ja, sagt, okay, ich will das jetzt endlich ein für alle Mal klären, weil ich habe so Bock auf Beziehung mit euch, dass ich quasi Mensch werde und mich hingebe, damit ihr in Beziehung mit mir sein könnt, damit wir in Kontakt sein können. Und das ganze Ding, was er dann macht, ist Gnade. Das heißt einfach bedingungslose Liebe und diese Beziehung mit ihm geschenkt zu kriegen, wenn wir verstehen, dass wir Jesus dafür brauchen, der dann gekommen ist und sich hingegeben hat. Und ich starte mal mit Johannes 3, Vers 16, da steht das in der Bibel. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, also dich und mich auch, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das ist für mich so die Grundlage von diesem N heute, worüber wir sprechen. Das N steht für Nächstenliebe. Gottes Plan für dich und mich ist, in Nächstenliebe unterwegs zu sein. Aber wir müssen das nicht machen als Befehl, sondern wir haben ein mega Vorbild da drin. Und das ist Jesus selbst. Weil die ganze Art und Weise, wie Gott uns gerettet hat, dich und mich, sein Rettungsplan, ist schon dienend. Sich selbst hingebend für den anderen, ohne Bedingung zu haben, sich selbst klein zu machen. Ja, Jesus ist ja auch nicht gekommen, ich weiß nicht, ob du das durch Weihnachten kennst, aber er ist ja nicht gekommen als der große Star, das Publicity-Team ist schon vorgegangen und dann gab es so Pressetermine, roter Teppich und so weiter und dann kommt der König an mit der goldenen Kutsche vom Himmel, ne? Sondern wir wissen, es war ein bisschen anders, ja, so mit nacktem Baby im Futtereimer und hinterher sogar Flüchtlingen, ziemlich direkt nach der Geburt mussten sie nach Ägypten, weil sie sonst getötet worden wären. Und so, also ziemlich krass anders als glamorous, so der ganze Start. Und das alles war, weil er ein dienendes Herz hat und von Anfang an klar gemacht hat, so hey, ich bin gekommen, um dich zu retten und um dir zu dienen. Und das ist der Herzschlag Gottes in dem Ganzen, in dem wir auch unterwegs sein dürfen. Gottes Herzschlag ist es, dass wir dienen. Und er hat zuerst gedient. Gottes Herzschlag ist Gnade. Wir dürfen gnädig mit uns und mit anderen sein, aber zuerst war er gnädig. Wir leben aus seiner Gnade heraus, nicht weil wir voll fromm performen müssen. Du musst nicht so eine Checkliste haben und alles richtig machen. Und wenn du dann Glück hast, dann kriegst du ein bisschen Liebe Gottes. Sondern Jesus hat das schon geklärt. Die Liebe ist schon da, die Gnade ist schon da, die Vergebung ist schon da. Alles ist schon da für dich bedingungslos. Das nennen wir Gnade. Und wir haben, glaube ich, eher die Challenge oft in so einer Leistungsgesellschaft, das anzunehmen für uns, oder? Ich weiß nicht, wie leicht dir das fällt, aber einfach geliebt zu sein, ohne leisten zu müssen, einfach Vergebung anzunehmen, ohne leisten zu müssen. Das ist das, was Jesus vorgemacht hat zuallererst. Das ist das, was sein Herzschlag ist. Wir müssen nicht ihm genügen und performen, um geliebt zu sein, sondern er ist zuerst gekommen, hat sich zuerst erniedrigt und ist zuerst ans Kreuz gegangen, damit wir immer in Beziehung sein können mit ihm. Das ist so ein Geschenk. Und das ist diese Revolution, von der ich heute reden will. Nächstenliebe ist nämlich eine Revolution. Nächstenliebe, sein Plan für unseren Lifestyle, für das, wie wir unterwegs sein sollen, wenn wir Nachfolger von Jesus sind, ist revolutionär. Und wenn du in die Gesellschaft guckst, in unsere Umgebung, merken wir das, glaube ich, ziemlich oft, dass Nächstenliebe nicht immer so die Art und Weise ist, wie gelebt wird, oder? Also den anderen höher achten als sich selbst, sondern oft ist es ja eher so ein bisschen Ellenbogen. Hauptsache, ich komme zu dem, ich muss gucken, dass wir nicht zu kurz kommen, ich und meine Familie. So, das ist so ein bisschen die Art und Weise, wie gelebt wird, ne? Manchmal ein bisschen krasser, je nachdem, wo man unterwegs ist, manchmal vielleicht weniger. Aber spätestens in so einem Moment, ich hatte das einmal bei der Einreise in Ägypten, als wir da in den Urlaub geflogen sind, schon vor einiger Zeit, da war totales Chaos ausgebrochen. Irgendwie war nur einer von 4 Schaltern zur Einreise offen. Und dann haben die irgendwann die Touristen angefangen, diese Absperrbänder auseinanderzunehmen und alle haben sich einfach nach 4 Stunden nur vorgedrängelt und Taschen weg und so, ja. Und ich meine, hey, wir sind alle in Urlaub gefahren, also das heißt, man könnte eigentlich sagen, hey, wir haben keine Termine mehr, wir kommen schon noch an. Das wäre so der Moment, der unwichtigste eigentlich überhaupt, wenn Touristen in den Urlaub wollen, oder? Hier geht es nicht um Leben und Tod, nicht um irgendwie eine Flucht aus einem Kriegsgebiet oder so, es gibt wesentlich schlimmere Momente und trotzdem reichen 4 Stunden in so einem stickigen Flughafenterminal schon aus, um das Hässlichste aus einem rauszuholen. Und so ticken wir Menschen oft, ne? Dass wir so auf uns gucken und bloß nicht zu kurz kommen. Und ich muss gucken, dass ich zurechtkomme. Und dann kommt so ein Jesus, König, heilig, herrlich, und macht vor so, hey, nee, Moment mal, du bist gesegnet, wenn du es schaffst, von dir wegzugucken auf andere und anderen zu dienen, andere höher zu achten. Und er dreht das ganze Konstrukt von Ego, von ich zuerst, auf einmal um und sagt, hey, darin, da liegt Segen. Und ich kann das aus meinem Leben bezeugen. Ich merke das immer wieder. Und du hast bestimmt auch Momente, wo du das erlebt hast, dass das oft, wie nennt man das, so gegen die Intuition vielleicht ist, was Jesus einem dann so für Ideen schenkt. Aber dass am Ende so ein krasser Segen da drin liegt, wenn wir das machen, weil wir merken, oh, das scheint echt der Plan Gottes zu sein, dass wir darin unterwegs sind. Und wenn es nur ist, dass du merkst, hey, du bist gesegnet dadurch, in dir macht sich eine Freude breit. Wenn du den Nächsten höher achtest als dich selbst, am Ende kommst du nicht zu kurz, selbst wenn du vielleicht faktisch gesehen vielleicht zu kurz kommst in dem Moment. Aber meistens bist du die Gesegnete oder bist du der Gesegnete, weil das einfach Vibe Gottes ist. Das ist so sein Plan, seine Art für uns, wie wir leben sollen. Und das Krasse ist, dass das nicht ein Befehl von so einem Chef ist, sondern dass Jesus das halt zuerst vorgemacht hat. Und da möchte ich heute mal mit euch reingucken. Ich habe, nur damit ihr wisst, was euch erwartet, ich habe 2 Ereignisse aus der Bibel, mit denen ich das einfach mit euch angucken möchte. Nur, dass ihr ungefähr wisst, was noch auf euch zukommt. Und genau, um klar zu machen, dass es echt Jesu Herzschlag für uns ist, dass wir den Nächsten lieben, hat Jesus echt eine krasse Sache gemacht. Und das war in der Begegnung mit seinen Jüngern, kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und die haben dann noch zu Abend gegessen und ich weiß nicht, wie vertraut du so mit dem historischen Kontext bist, aber das ist quasi so, überall sind Tiere, man läuft barfuß oder mit so Sandalen, es ist heiß und es gibt keine befestigten Straßen und es gibt auch kein Maniküre-Pediküre-Studio, wo die hingegangen sind. Das heißt, wir können uns ungefähr vorstellen, wie Füße damals aussahen. Du bist bei Hitze kilometerlang nur gelaufen. Kein Uber, kein Bus, keine Straßenbahn, alles zu Fuß, durch Staub, durch Dreck und so weiter und so fort. Und dann legt man sich so hin, um zu essen. Und du kannst dir vorstellen, was man erlebt hat am Ende des Menschen, der neben einem lag, ne? So, du lagst quasi an den Füßen der nächsten Person. mehr oder weniger dran. Und deswegen gab es halt so eine Fußwaschung damals, finde ich eigentlich eine coole Idee für den Kontext, dass man gesagt hat, okay, zumindest die Füße sollten sauber sein, damit das Essen noch Spaß macht. So. Und das haben meistens irgendwie die niedrigsten Leute gemacht, so Sklaven, Diener, die am wenigsten geachtet waren, die haben die Füße gewaschen. Und dann gibt es diese Begegnung in Johannes 13, wo Jesus und seine Jünger sich also zum Essen legen wollen. Und dann hat Jesus angefangen, seinen Jüngern, also die ihm nachgefolgt sind, die Füße zu waschen. Und dann steht in Vers 3, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Wasserschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Und dann geht's los, die Jünger so, was, Jesus, das kannst du doch nicht machen, du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Und das ist irgendwie auch cool, weil Jesus seinen Jüngern gezeigt hat, doch, du musst dir von mir dienen lassen können. Also es war so ein bisschen die Vorschau auch für die Kreuzigung, so dieses, doch, ich erniedrige mich als Geschenk für euch und ihr, Nachfolger, dürft das lernen auch anzunehmen. Das ist eine andere Story für ein anderes Mal, aber auch sehr cool. Also sich von Jesus dienen zu lassen, dürfen wir auch immer wieder lernen, dass wir das annehmen, dieses Geschenk. Aber jetzt in dem Fall will ich mit euch darauf gucken, wie abgefahren das ist, dass Jesus halt nochmal klar macht, bevor er geht von der Erde, dass sein Herzschlag ist, und er sagt das in ganz vielen, ich könnte noch ganz viele Bibelstellen euch auch noch vorlesen, dass der gesegnet ist, der den niedrigeren Weg geht. Also er sagt sowas wie, wer der Höchste unter euch sein will, der sollte der Niedrigste sein, also den niedrigsten Dienst machen. Und er ist der König, und hier steht halt in Vers 3, er wusste, dass er alle Macht von Gott hat, über alles. Und dass er wieder zu Gott ging, wo er auch hergekommen ist. Also seine Identität, Wert, alles war ihm so klar, dass er überhaupt kein Problem damit hatte, den untersten, niedrigsten Job zu machen, nämlich Leuten den Dreck und Schweiß und was auch immer noch an den Füßen war, abzuwaschen, weil er nichts zu verlieren hatte. Und das finde ich so cool, dass Jesus uns diese Geschichte mitgegeben hat, bevor er gegangen ist, damit wir für uns immer wieder sehen dürfen, oh Mann, okay, wenn Jesus, ja, unser Jesus, unser Retter, der König, der Herr, wenn der es hinkriegt, sich so zu erniedrigen und so einen niedrigen Job zu machen, sich dafür nicht zu schade ist, dann kann ich als Anke das doch wohl auch hinkriegen, oder? Mich nicht so ernst zu nehmen, mich nicht zu wichtig zu nehmen, nicht zu groß von mir zu denken, mir nicht zu schade zu sein für Dinge, die anderen Menschen dienen, auch wenn ich vielleicht gerade nicht Lust habe oder es ist nicht schön oder was auch immer, kann ich doch wohl auch Menschen dienen. Und das ist der Herzschlag Gottes, dass wir lernen, dass wir, gerade weil wir wissen, wer wir sind und dass wir alles haben in Jesus und dass wir geliebt sind und gerecht sind und heilig, dass wir gerade deswegen, dass wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus, uns auch erniedrigen können. Und hör mich bitte mit einem gesunden Ohr, ja, ich rede jetzt hier nicht nur von Erniedrigung, es gibt auch zu viel und all das, aber wir reden jetzt hier über die gute Art, anderen zu dienen, weil wir die Ärmel hochkrempeln können und die Liebe Gottes weitergeben können in diese Welt, weil wir wissen, ich komme nicht zu kurz, Jesus wird sich um mich kümmern. So, und ich weiß nicht, dieses ich komme nicht zu kurz, was das mit dir macht, wie viel das in dir auslöst und ob du vielleicht merkst, oh, irgendwas in mir sagt gerade, aber das stimmt gar nicht, Anke. Aber ich glaube das wirklich. Das ist vielleicht nicht immer die 1:1-Währung, aber ich glaube am Ende, dass Gott das segnen wird. Spätestens, wenn wir im Himmel sein werden, glaube ich, wird gefeiert, was wir gedient haben. Und da wird nicht gefeiert, wo wir gefeiert wurden, sondern da wird gefeiert, wo wir gedient haben, wo wir gegeben haben, weil das so betont wird in der Bibel, dass das eine Freude für Gott ist, dass es ein Lobpreis ist, wenn wir das machen, dass es ihm die Ehre bringt, wenn wir anderen dienen und wenn wir andere lieben. Und krass, ey, wenn Jesus das vormachen kann als der König, dann können wir das auch, glaube ich, nachmachen und ihm da zum Vorbild nehmen, dass wir nichts zu verlieren haben. Genau, und das finde ich richtig krass an Jesus, dass er das geschafft hat, uns das vorzumachen in der niedrigsten Art und Weise. Jetzt war das aber über Jesus die Geschichte. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, ist ja schön, wenn Jesus das macht, aber warum sollte ich das noch machen? Und deswegen komme ich zu der zweiten Geschichte, die ich mitbringe aus der Bibel, die uns sagen darf, hey, hier geht es nicht um Jesus, das ist nicht so ein Gottding, sondern hier geht es darum, dass wir das auch machen dürfen und machen sollten. Und zwar ist das aus Lukas 10, da ist so ein richtiger frommer Typ, der will alles richtig machen und er trifft Jesus. Und das ist so einer dieser total beschriebten, ihr kennt bestimmt so Leute, oder? Die so Checklisten haben, um auf jeden Fall alles richtig verstanden zu haben, alles korrekt zu machen und auf jeden Fall so den Premium Award von alles richtig zu kriegen, ja? So jemand. Hier steht ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, Lukas 10, Abvers 25. Der wollte Jesus zur Probe stellen mit so einer Frage. Also mal gucken, so, dieser Jesus, mal gucken, was er jetzt sagt, wenn ich ihn das frage. Und dann wollte er wissen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete, was steht denn darüber im Gesetz Moses, was liest du? Und der Mann antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, sagte Jesus, tu das und du wirst leben. Und der Mann wollte sich rechtfertigen und fragte deshalb Jesus, und wer ist mein Nächster? Das ist ja eine wichtige Frage, ne? Also wenn Gott sagt oder in Gottes Gebot steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist ja eine total berechtigte Frage, gerade wenn man auf jeden Fall alles richtig machen will. Ja, wer ist aber mein Nächster, damit ich dem Richtigen höher achte als mich selbst, ne? So, weil wäre ja schon wichtig, das zu verstehen. Und dann kommt Jesus mit so einer Story und macht voll was klar. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du das dich vielleicht auch schon mal gefragt hast, so, ja, ich kann jetzt ja nicht der ganzen Welt nur dienen. Wer ist denn jetzt mein Nächster? So, weil, ne, irgendwo muss ich ja anfangen und irgendwo muss ich vielleicht auch aufhören. Das hat er sich ja auch gefragt. Und ich will die Geschichte jetzt, glaube ich, aus Zeitgründen nicht ganz vorlesen, aber es ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ich weiß nicht, ob du da schon mal von gehört hast, aber das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt. Da ist ein Mann, der reist nach Jerusalem und dann wird er von Räubern richtig übel hergerichtet. Die überfallen ihn, rauben ihm alles aus, verprügelten ihn und ließen ihn halbtot am Straßenrand liegen. Und dann kommt erst so ein Priester vorbei, sieht das, wechselt die Straßenseite und geht weiter. Wahrscheinlich war er busy, hatte einen Termin im Tempel, musste schnell weiter oder so. Dann kam noch ein Tempeldiener, schon spannend, dass Jesus auch solche Leute nimmt, ne, als Beispiel. Der sah das auch und ging aber auch schnell weiter. Und dann kam ein Samariter. Samariter waren jetzt nicht so die Favoritentypen, sondern eigentlich eher das Volk, was überhaupt nicht hoch geachtet wurde in dem Kontext. Und der Samariter, als er den Mann gesehen hat, und dann steht da, er empfand tiefes Mitleid. Ich weiß nicht, kennst du so Momente, wo du einfach merkst, boah, das macht was mit dir, das dreht dir so ein bisschen den Magen um oder du merkst, du wirst richtig traurig, wenn du diese Situation mitbekommst. Und er empfand tiefes Mitleid. Und dann hat er angehalten und kniete sich neben ihn und behandelte die Wunden. Und dann hat er den Typ auf seinen Esel draufgeladen, also er hat den Esel mit, hat den da draufgelegt, hat den zu einem nächsten, so einem Motel-Hotel-Ding gebracht und diesem Gastwirt Geld gegeben, gesagt, so, ey, ich muss weiter, aber hier ist Geld, versorgt den und ich komme auf dem Rückweg wieder und wenn dann noch irgendwie Geld offen ist, Schulden sind und so, dann begleiche ich die, aber kümmere dich gut um den. Und dann fragt halt Jesus so, na, was meinst du, wer hat denn jetzt hier seinen Nächsten geliebt, wer hat das richtig gemacht? Und dann war halt klar, okay, das ist der Samariter. Jesus ist, glaube ich, manchmal schon so ein bisschen provokativ, ne? So erst der fromme Priester geht weiter, der Tempeldiener. Und dann denke ich so, was soll uns Christen das sagen? Ja? Und dann kommt der Samariter und der schafft es halt, sich A zu bewegen zu lassen, also sein Herz berühren zu lassen von diesem sterbenden Mann. Der hatte wahrscheinlich auch einen Termin, oder? Weil er hatte Geld dabei, war auf dem Esel unterwegs Richtung Jerusalem. Wahrscheinlich, keine Ahnung, hatte der da auch irgendwas zu erledigen. Aber trotzdem hat er es geschafft anzuhalten, abzusteigen, falls er geritten ist, keine Ahnung, den Mann zu versorgen. Und dann nicht sozusagen so, hey, good luck, ich muss weiter, sondern auf den Esel zu legen, noch irgendwo hinzubringen, dafür zu bezahlen, dass er versorgt wird, um dann erst weiterzugehen, um seine Dinge klarzumachen. Und diese Geschichte ist, glaube ich, ein richtig gutes Beispiel für uns, wenn wir darüber nachdenken, was es heißt, wenn Jesus möchte, dass wir unseren Nächsten lieben. Und ich glaube, oft machen wir uns das zu kompliziert. Was heißt das denn jetzt, bitteschön, meinen Nächsten zu lieben? Und ich habe für dich einfach so und für mich vor allem auch versucht, eine Quintessenz daraus zu ziehen, zu überlegen, was will Jesus uns mit diesem Beispiel eigentlich genau sagen? Und ich glaube, es gibt so ein paar Punkte, die wir hier highlighten dürfen, wenn es darum geht, dass wir jemandem dienen dürfen, dass Jesus möchte, dass wir den Nächsten höher achten als uns selbst. Dieser Samariter, der ist nicht sein ganzes Leben lang alle Straßen nach Jerusalem abgeritten und hat jeden eingesammelt, der da irgendwo lag, weil das sein Ministry war so. Er hatte kein Helfersyndrom wahrscheinlich. Das war vermutlich nicht sein Daily Business, Menschen an Straßenrändern aufzuheben. Und auch danach hat er das vielleicht nie wieder gemacht. Aber das war in dem Moment der Weg, den er gegangen ist. Und auf seinem Wegesrand lag diese Person. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied. So, wir müssen nicht global denken. Jede Not dieser Welt ist dein Problem und du musst allen helfen, weil das überfordert uns so super schnell, oder? Wo sollen wir anfangen und wo wollen wir aufhören? Aber es gibt so diese Wegesrandsituation in deinem Leben, da, wo Gott dich hingestellt hat, da können wir anfangen. Wir können anfangen, da unseren Nächsten zu lieben und zu dienen, wo du bist. Und die Frage ist für mich immer so, eigentlich, Heiliger Geist, zeig mir heute, wer an meinem Straßenrand ist. Wer bei mir in der Situation, wo ich der Person begegne, ist, wo du sagst, hey, das ist dein Moment, vom Esel abzusteigen und zu helfen. Also die Frage quasi, wo ist dein Wegesrand, wo Gott dich hingestellt hat, wo du vielleicht gerade hergehst? Und bist du, hast du so einen offenen Blick und ein weiches Herz, dass es dich bewegt, wenn da jemand liegt, dem du dienen könntest? Oder sind wir so in unserem Tunnel, wie zum Beispiel in diese Tempeldiener oder der Priester, die dann weitergegangen sind? Und man will so schnell versuchen, das jetzt so schlecht zu finden. Aber ganz ehrlich, wie oft gehen wir weiter? Also ich auch in meinem Leben, wie oft gehe ich weiter? Weil ich denke, oh, ich habe keine Zeit, ich muss zum Termin. Oder wer weiß, hinterher hält mich das zu lange auf. Oder was auch immer man so denken kann, was uns abhält. Und deswegen will ich die gar nicht so schlecht machen, weil die vielleicht in sich voll die Argumentation hatten, warum die nicht halten konnten. Trotzdem wird aber voll klar, dass es nicht gerade Jesus-mäßig war, oder? In diesem Moment. Und deswegen ist für uns die Frage so die, hey, wo ist mein Straßenrand, wo Jesus möchte, dass ich mein Herz weich mache, damit, so wie der Samariter hier steht, das Herz berührt werden kann. Ja, wir Mitleid empfinden können, wenn da eine Not ist, dass ich da offen und empfänglich für bin, nicht hart, nicht egoistisch, nicht auf mich konzentriert, sondern kann Jesus noch mein Herz bewegen für Menschen, für Situationen und für eine Not, wo Jesus was machen möchte. Mach das noch was mit deinem Herzen. Und dann ist es auch nicht so, dass der Samariter gesagt hat, hey, okay, ich gehe kurz zur Uni, studiere Medizin, dann kann ich dir helfen, ich hole noch ein medizinisches Team oder was auch immer, sondern hier wurde das benutzt, was da war. Ja, er hatte einen Esel, er hatte irgendwie scheinbar Öl und Wein dabei oder so, steht da, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hatte er was dabei, womit er erstmal verarztet hat. Und dann hat er den Esel genommen, den er dabei hatte, hat damit irgendwie die nächstbeste Gelegenheit gesucht, diesen Mann unterzubringen und mit seinem Geld dafür bezahlt. Und das ist mir auch so wichtig zu betonen, weil ich denke so oft, ich brauche mehr als das, was ich habe, um vielleicht das zu machen, wo ich denken könnte, Jesus will mich da gebrauchen. Aber ich glaube, Jesus will uns ermutigen, er kann uns gebrauchen mit dem, was wir haben, da, wo wir sind, wenn wir unsere Herzen weich halten und unseren Kopf frei halten, uns diese Situation nicht rauben zu lassen. Und deswegen habe ich mir so einen Satz formuliert, der ist, da, wo du bist, den du siehst, das, was du hast. Das ist für mich so die Zusammenfassung gewesen. Da, wo du bist, den du siehst und das, was du hast. Das ist das, was Jesus gebrauchen möchte, damit wir einen Unterschied machen können in unserem Umfeld. Es braucht gar nicht mehr. Da, wo du bist, kannst du einen Unterschied machen. Du musst nicht erst kurz eine andere Person werden, woanders hinziehen und was anderes machen, um wirklich wirksam sein zu können, sondern Jesus möchte dich ja genau da gebrauchen, Licht in Dunkelheit zu bringen, Liebe zu geben, vielleicht positiv zu sein, wo Leute negativ reden, vielleicht jemandem zu helfen, dem keiner hilft. Vielleicht wird jemand gemobbt und du kannst die Person sein, die die Person in Schutz nimmt und für die Person da ist. Das kann einen Unterschied machen, aber du musst nicht erst irgendwo hin, wo du noch nicht bist, sondern da, wo du bist, kann und will Gott dich gebrauchen, um deinen Nächsten zu lieben, um Unterschied zu machen. Und das finde ich so beruhigend, weil das heißt, es kann jetzt starten, im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, wo du nach dem Gottesdienst hingehst, ne? Wenn du in ein Restaurant gehst, da, wo du bist, kannst du einen Unterschied machen. Kannst du deinen Nächsten lieben, kannst du Jesus-mäßige Kultur reinbringen in eine Welt, wo das oft nicht so ist, ermutiger sein, freundlich lächeln, was auch immer gerade vielleicht einen Unterschied macht. Kannst vielleicht sogar, wenn du das Gefühl hast, das wäre dran, eine Person einladen, mal mit hier hinzukommen oder was auch immer. Aber da, wo du bist, kann und will Gott uns gebrauchen, einen Unterschied zu machen. Das da, wo du bist, das ist noch so viel größer, als wir denken. Ich weiß nicht genau, wo du so unterwegs bist, ob du studierst, arbeitest, eine Ausbildung machst oder so. Aber ich glaube wirklich, dass wenn wir lernen, dass der Kontext, in dem wir leben, wenn das uns klar wird, dass das das Umfeld ist, wo Jesus uns gebrauchen will, dann kann das so einen Riesenunterschied machen. Wenn wir anfangen, mit einem offenen Herz und offenen Augen echt in Beziehung zu sein mit Leuten, einfach weil wir Leute lieben, weil wir sie mögen und wirklich da zu sein und präsent zu sein, wo Gott uns hingestellt hat, dann ist das oft schon der größte Unterschied, weil wir da so ein Segen sein können. Wenn wir Reich Gottes Kultur reinbringen in unseren Job, ins Büro, in die Uni, in die Schule, auf den Spielplatz mit den Kids, wohin auch immer, und offen sind für das, was Gott da tun will, dann kann das so ein Segen sein und Leben wirklich verändern. Wir warten nur oft auf einen anderen Ort. Und ich will dir heute zusprechen, hey, da, wo du bist. Ich glaube, es gehen ganz viele so kleine Abers auf in mir. Also in mir ist das manchmal so, aber. Aber ich glaube trotzdem, Gott möchte es heute highlighten. Da, wo wir sind, da möchte er uns gebrauchen, den Nächsten zu sehen, zu dienen und zu lieben. Und dann den, den du siehst. Der Samariter, der hat ja nicht überall gesucht, wahrscheinlich danach jemanden zu finden, den er helfen könnte. Aber er hat diesen Mann gesehen. Sein Blick ist auf ihn gegangen und es hat sein Herz berührt. Es hat was mit ihm gemacht. Und so darf ich dir auch, glaube ich, den Stress rausnehmen. So, hey, wen, wo, wie, was? Ich glaube, da gibt es Situationen, da siehst du die Person. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann weißt du, hey, hier könnte ich mal einen Unterschied machen. Da wäre mal eine Ermutigung cool. Nimmst du Personen um dich herum wahr? Siehst du vielleicht eine Person, die traurig ist, die du ermutigen könntest? Oder eine Person, die, keine Ahnung, mir ist das letztens aufgefallen, ich bin viel zu spät zu einem Termin losgefahren. Passiert manchmal leider. Und dann lag da eine Oma auf der Straße, in so einer Seitenstraße. Und ich habe das nur so im Augenwinkel gesehen. Aber das war so, kennt ihr das, wenn man das so unterbewusst mitnimmt? Und dann war das so, Moment, da war gerade was nicht normal. Und dann Rückwärtsgang rein, zurückgefahren, ach krass, und dann lag da halt eine Frau, so, ne, die ist irgendwie gestürzt. Wahrscheinlich hatte die so einen Oberschenkelhalsbruch dann oder so. Und dann habe ich die halt eingesammelt und habe die zu ihrem Hausarzt, wo sie gerade hin war, gefahren und bin dann mit der da in diese Anmeldung gegangen. Die Frau ist total unfreundlich behandelt worden. Und dann konnte ich dafür sie einstehen. Ne? Meinte sie, ja, sie können ja, das war noch, glaube ich, sogar, nee, war nicht Corona-Zeit, ich weiß ja, auf jeden Fall sollte die draußen warten. Dann meinte ich, ja, die kippt hier gleich um, die hat Schmerzen. Dann konnte ich der Frau noch helfen. Und dann war die so, warum haben Sie mir denn geholfen? Und ich war so, ja, Sie lagen auf der Straße. Ja, wollen Sie Geld? Nee, ich will kein Geld. Ich habe Sie einfach auf der Straße liegen gesehen und dann ist doch klar, dass ich Sie zum Arzt bringe. Und die ist da nicht drauf klargekommen, dass ich Sie zum Arzt bringe, ohne Geld zu wollen, einfach nur so. Und dann, das sind ja die kleinen Momente, ja. Dann ist auch nichts Wildes passiert. Ich habe nicht gesagt, ja, kennen Sie Jesus oder so, ja. Sondern ich habe einfach nur, ich war für die da, habe die dann ein bisschen getröstet. Die war voll aufgewühlt und so und habe das einfach ein bisschen für sie geklärt. Und dann bin ich halt noch später zu meinem Termin gekommen, war auch nicht schlimm. Aber das sind so Momente, weißt du, das ist in dem Moment, du siehst eine Person. Ja, das ist jetzt nicht immer eine Oma, die auf der Straße liegt, aber vielleicht eine Kassiererin, die einen schlechten Tag hat. Oder dein Kollege im Büro, der irgendwie eine Sorge hat oder so, ja? Ihr wisst, was ich meine. Irgendwas und es springt dich an, weil das ist die Person, die du siehst, da, wo du bist. Und dann kannst du einen Unterschied machen mit dem, was du hast. Und ich glaube, wir brauchen nicht mehr als das, was wir haben, ja? Offene Ohren, ein Herz, was für Menschen schlägt oder was auch immer Gott dir gegeben hat, womit du ein Segen sein kannst. Aber du musst nicht erst noch Dinge haben, erarbeiten, studieren oder sonst irgendwas, um Segen sein zu können. Sondern Jesus hat dir schon alles gegeben, was du brauchst, um einen Unterschied zu machen, da wo du bist. Den du siehst, mit dem, was du hast. Und ich möchte dich einladen, dass du für dich überlegst, von welchem Esel du vielleicht steigen darfst. Ja, wir haben den Samariter und wir haben die Tempeldiener und den Priester. Und dann ist da dieser Moment, wo die Frage ist, bin ich bereit, auf Pause zu drücken von meiner Routine und abzusteigen von diesem Esel? Und das ist so ein Moment der Entscheidung. Und ich glaube, ganz oft in unserem Alltag nehmen wir das nicht richtig wahr oder wollen das vielleicht nicht richtig wahrnehmen. Und die Frage ist die, sind wir bereit, vom Esel zu steigen? Ich möchte mich das fragen, ja? Bin ich bereit, von meinem Esel zu steigen, um der Person, die ich sehe, da wo ich bin, mit dem, was ich in dem Moment habe, um ihr zu dienen, um für sie da zu sein, um sie zu segnen? Und die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was ist denn dein Esel? Das kann so unterschiedlich sein, das ist vielleicht so eine Business, ja, dass wir einfach immer so einen vollen Kalender haben zum nächsten Termin und noch irgendwie, keine Ahnung, da einen Termin und da noch was erledigen und die Kids abholen oder irgendwo hinfahren oder was auch immer dein Leben gerade voll macht. Und dann zu überlegen, so hey, möchte ich offen sein, aus diesem manchmal ja Hamsterrad des Lebens auszusteigen, weil ich bereit sein will, in dem Moment da zu sein, präsent zu sein mit dem, was ich habe, da, wo ich bin, die Person wirklich zu sehen, die Gott mir aufs Herz legt. Vielleicht ist das aber auch Stolz, ja, dass wir, so wie Jesus, in dem Buch steht das so schön, die Krone gegen eine Schürze tauschen. Ja, so steht das in dem Buch, worum die Predigtreihe geht. Jesus hat die Krone gegen die Schürze getauscht. Und das ist Demut. Ja? Das ist zu sagen, so, hey, ich brauche gar nicht diese Krone, sondern ich nehme eine Schürze. Ich binde mir diese Schürze um dieses Tuch, wie Jesus das gemacht hat, als er die Füße gewaschen hat, um Menschen zu dienen. Und vielleicht ist das für dich dran, an der einen oder anderen Stelle mal zu sagen, boah, ich tausche mal meine Krone gegen die Schürze. Und möchte bereit sein, wirklich zu dienen, auch wenn das nicht immer spektakulär, toll, genau das, wonach ich mich fühle, ist. Trotzdem, ich will dienen und ich brauche diese Schürze. Vielleicht ist es aber auch Menschenfurcht, oder? Dass wir in so Momenten denken, boah, ist doch voll peinlich und was, wenn Gott dann gar nichts macht oder was denken die anderen? Wie gucken meine Kollegen, wenn ich jetzt meinen Kollegen frage, ob ich für ihn beten darf oder... Ne, wisst ihr, was ich meine? Es gibt so diese Momente, wo man einfach so viel Gedanken hat, was andere denken könnten. Und das hält uns oft davon ab, einfach mal zu machen, wo wir eigentlich in uns drin denken, das wäre doch jetzt vielleicht cool. Und das ist auch so ein Esel, von dem wir steigen dürfen. Einfach mal weniger darüber nachdenken, was andere denken. Menschenfurcht ade. Ja, runter vom Esel und dienen, da wo wir sind. Weil Jesus da drin ist. Jesus ist da drin und es ist ihm ein Lobpreis. Und ich glaube, wenn wir ganz konkret und praktisch werden und du jetzt für dich mal überlegst, so hey, in den nächsten 2 Wochen vielleicht, was ist so eine Situation, was ist so ein Esel, was ist vielleicht eine Person, wo du jetzt gerade merkst in deinem Herzen, boah, der könnte ich dienen, da könnte ich einen Unterschied machen, dann nimm dir das doch vielleicht vor, von deinem Esel zu steigen, Krone runter, Schürze an, Ärmel hochkrempeln und da, wo du bist, den, den du siehst oder die, die du siehst, mit dem, was du hast, zu segnen, zu begegnen, zu dienen, großzügig zu sein, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und da ist Reich Gottes. Da dürfen wir erleben, dass Unterschied kommt und wirklich Hoffnung in Hoffnungslosigkeit kommt, Freude reinkommen kann, Licht reinkommen kann, weil Liebe und Dienen, das macht so einen Unterschied. Das verändert Herzen. Und am allermeisten werden wir dadurch gesegnet. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ich würde euch gerne noch segnen. Vielleicht möchtet ihr euch mal hinstellen. Und vielleicht magst du die Augen zumachen. Dann müssen wir uns nicht über das, was andere denken, Gedanken machen. Und ich würde dich so gerne segnen für dein Umfeld, dass Gott dich gebrauchen kann. Dass du deinen Nächsten lieben kannst und dass es egal ist, was andere denken. Und dass du vielleicht denkst, aber ich höre das nicht und ich merke das nicht. Genau, was auch immer dein Punkt in dem Ganzen, was wir jetzt gehört haben, ist, so, ich möchte dich dafür segnen. Und Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der zuerst gekommen ist, um zu dienen. Danke, dass du das vorgemacht hast, dass du echt als König in der Lage bist, die Krone abzulegen und uns zuerst zu dienen. Du hast dir die Schürze angezogen, hast Füße gewaschen, du bist ans Kreuz gegangen und hast so viel Dienst, Demut, Erniedrigung vorgemacht, um zu zeigen, dass dein Reich das Reich ist, wo der andere höher geachtet wird als man selbst, wo wir da sind, um anderen zu dienen, dass du uns dienst, dass du derjenige bist, der Segen darauf legt, dass wir andere höher achten. Dir geht es nicht um Erniedrigung, sondern dir geht es darum, dass wir einander segnen mit Liebe. und mit Hoffnung, mit Zuspruch. Und ich segne dich ganz persönlich, wenn du jetzt gerade für dich was klar machen möchtest mit Jesus. Ich segne dich mit diesem Mut, den du brauchst, um das echt zu erleben in deinem Leben. Ich segne dich mit dem Bewusstsein, dass du da, wo du bist, den Unterschied machen kannst, dass Gott dich dahingestellt hat, in deinen Kontext, deinen Job, deine Ausbildung, Uni, Nachbarschaft, Schule, wo auch immer du bist, weil er dich da gebrauchen möchte, um Licht zu sein, um Menschen zu segnen, um Liebe reinzubringen. Und ich segne dich mit dem Mut, die Augen und dein Herz aufzumachen für das, was Gottes Herzschlag ist für Menschen. Dass du ja einfach Menschen siehst. Und dass den du siehst, dass du ihn segnen kannst, dass du sie segnen kannst mit dem, was du hast. Da, wo du zu klein von dir denkst, ja, mich kann Jesus nicht gebrauchen, möchte ich dir zusprechen, doch, dich kann Jesus gebrauchen und dich will er gebrauchen, weil er dir alles gibt, was du brauchst. Er möchte dir dein Alles sein, dich versorgen mit allem, was du brauchst, damit du großzügig segnen kannst, weil du weißt, dass Jesus dein Versorger ist. So, und das meine ich nicht nur auf Geld bezogen, sondern auch auf deinen Blick auf deine Fähigkeiten. Vielleicht denkst du, ich kann nicht mit anderen Leuten reden, ich habe gar nicht die richtigen Worte oder ich bin es gar nicht wert oder ich habe es selber noch nicht genug verstanden. Aber ich glaube, Jesus will dir sagen, doch, genau dich möchte ich gebrauchen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich glaube, das ist ein Riesenabenteuer. Und wenn du da in die Hand Gottes einschlägst, dann führt er dich in so ein Riesenabenteuer. Und da segne ich dich mit Mut. Ich segne euch mit dem Mut, auch anzuhalten, in der Business vom Alltag so auch mal eine Pause zu machen, wenn ihr merkt, boah, hier ist gerade aber was anderes dran, den Mut zu haben, vom Esel zu steigen. Ja, und ich segne dich mit dem Mut, wirklich deine Krone abzulegen, dass da, wo vielleicht Stolz oder Angst, was andere denken, dir im Weg steht, dass du dich traust, die Schürze anzuziehen. Wenn Jesus das kann und vormachen kann, dann wollen wir das doch nachmachen, wenn wir ihm ähnlicher sein wollen. Danke, Jesus, dass das, ja, diese Revolution, die du angefangen hast, weiterführst. Danke, dass wir nicht so mitmachen müssen bei einer bei Egoismus, bei einer Gesellschaft, die sich stark um die eigenen Bedürfnisse dreht, sondern dass wir unterwegs sein dürfen in deinem Mindset, dass das so viel besser ist, so viel heiler und heilsamer ist, wenn wir auf die anderen achten, weil wir wissen, dass wir nicht zu kurz kommen als deine Kinder. Und vielleicht bist du hier und du bist noch nicht mit Jesus unterwegs, du hörst dir das vielleicht gerade an und denkst so, boah, was ist denn das eigentlich für ein krasser Jesus, wenn der alles gegeben hat, ohne Bedingungen zu stellen. Und Jesus ist für dich tatsächlich den untersten Weg gegangen, um klarzumachen, hier geht es nicht um Performance, hier geht es nicht um Leistung, um irgendwas, was wir erst können müssen, um geliebt zu sein, sondern er findet dich bedingungslos liebenswert. Er liebt dich so sehr, dass er alles gegeben hat, damit du in Kontakt kommen kannst, damit du sein Kind sein kannst, sein Freund, gerettet durch Gnade. Und das ist ein Geschenk, was wir annehmen dürfen. Und das ist so einfach, dass es schon wieder schwer ist, oder? Gnade anzunehmen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade für dich heute dein Tag ist, wo du sagst, hey, ich möchte diese Gnade Gottes für mich annehmen. Vergebung von dem, was ich vielleicht verbockt habe in meinem Leben. Aber vor allem an den Herzschlag Jesu zu kommen. Und es gibt keinen perfekten Tag, weil Jesus jeden Tag auf dich wartet. Aber vielleicht ist heute so ein Tag, wo du merkst, hey, dein Herz schlägt gerade vielleicht schneller und du denkst, oh, ist das jetzt mein Moment, Kind Gottes zu werden? Und vielleicht ist es jetzt dein Moment. Und ich würde so gerne ein Gebet mit dir sprechen, wo wir das klar machen. Aber es soll nicht peinlich oder komisch für dich werden. Und wir machen das einfach so, dass alle die Augen zu haben. Und wenn du sagst, ich möchte heute Jesus annehmen als meinen persönlichen besten Freund, als meinen Retter, ich möchte dieses Geschenk der Gnade und der Liebe annehmen und heute ist mein Tag, wo ich das festmachen will, dann kannst du dich einfach melden und ich gucke nur von vorne und die anderen haben die Augen zu und dann beten wir hinterher alle zusammen mit dir das Gebet. Das wird gar nicht komisch oder so. Aber zeig doch vielleicht einmal auf, wenn du sagst, hey, ich will heute mit Jesus starten. Ich möchte diese Gnade annehmen. Ich möchte sein Kind werden. Heute ist mein Tag, wo ich die Gnade Gottes annehme für mein Leben. Dann melde dich doch einmal kurz, wenn dich das betrifft und du das heute festmachen möchtest. Ich warte noch einen kurzen Moment, vielleicht betrifft dich das und du traust dich gerade noch nicht, aber ich glaube echt, dass das heute dein Tag sein kann, wo du mit Jesus starten kannst, weil er schon auf dich wartet. Ich habe jetzt keine Hand konkret gesehen, aber wir beten das Gebet jetzt trotzdem gemeinsam. Und wenn ich dich nur nicht gesehen habe oder du dich nicht getraut hast, dich zu melden, dann ist es gar nicht schlimm, mach das zu deinem Gebet und geh hinterher auf jeden Fall noch zu jemandem vom Team und erzähl das. Weil das Gebet immer ein gutes Bekenntnis ist, auch für uns, die wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich finde, da steckt so viel drin. Ich liebe das, das jede Woche zu erneuern als ein Bekenntnis. Und da steckt so viel Gutes drin. Deswegen lade ich euch alle ein, einfach laut und kräftig mitzubeten. Genau, ihr seht das da. Ich wollte nur gucken, ob wir das gleich haben. Genau, und wir beten zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Viel Segen euch damit und ich freue mich auf alles, was passiert.
Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefuerkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin, ciao!